Die Offertenfalle, du arbeitest wie verrückt und trotzdem verdienst du zu wenig. Das ist das heutige Thema des Podcasts und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Einfach aber besser. Heute, wir steigen direkt ein. Ich mache euch jetzt mal eine ganz, ganz kleine Rechnung, ganz konkret. Stell dir mal bitte vor, du machst in der Woche von mir aus 5 Offerten. In einem kleinen Betrieb zwischen 5 und 10 Mitarbeitern ist es auch sehr, sehr realistisch tatsächlich. Wir gehen jetzt davon aus, dass es keine Serviceaufträge sind, sondern eben tatsächliche Kunden, die eine Offerte brauchen. Das heißt, eine Offerte braucht plus minus Stunde eineinhalb pro Stück ungefähr. Jetzt hast du 5 Offerten gerechnet und wie viele werden bei dir tatsächlich zum Auftrag? Das ist schon mal eine sehr wichtige Kennzahl tatsächlich. Es kommt ein bisschen auf die Kunden an. Sagen wir mal so, du machst 5 Offerten und dann kommen ungefähr 2 Aufträge im Schnitt raus, wenn es gut läuft. Vielleicht auch mal 3. Kommen wir nachher noch darauf, prinzipiell unter welche Situation es sogar noch mehr werden kann tatsächlich. Und die anderen Offerten sind eben faktisch gesehen verbrannte Zeit. Wenn man das jetzt hochrechnet, diese Zeit für die Offerten, bist du locker im Jahr 150, 200 Stunden mal damit beschäftigt, nur Offerten zu schreiben. Und das Problem ist nicht mal die Zeit, die du investierst, sondern das tatsächliche Problem ist, dass die Stunden nirgends auftauchen. Und das ist das heutige Thema des Podcasts. Wie können wir das lösen? Wie kriegen wir deine Abschlussquote hoch? Und wie schaffen wir es eben, ohne dass du mehr arbeitest, mehr Geld verdienst und eben eine höhere Qualität, nicht nur beim Kunden, sondern auch in der Firma, trotzdem gewährleisten kannst? Zusammengefasst gibt es prinzipiell 4 Kostenfresser und einer ist optional, da reden wir aber gleich noch drüber. Das eine ist zum Beispiel die Offertenzeit selber, also die Zeit, die du wirklich brauchst, um Material zu kalkulieren, die Stunden, die Fahrtwege, das alles braucht eben deine 1,5-2 Stunden Zeit und im Regelfall tun die wenigsten die irgendwo aufschreiben. Es geht nicht mal darum, dass wir die jetzt immer verrechnen, aber wenn diese Zeit in der Nachkalkulation zum Beispiel nicht auftaucht, dann wird es himmelschwierig, da eine aussagekräftige Zahl zu treffen. Das zweite ist eben, wie gerade angetönt, die Nachkalkulationslücke. Du schätzt das Aufmaß. Du sagst, ja, das braucht ungefähr 2 Tage, so und so viel Material, das rechne ich prinzipiell noch ein. Jetzt kommt eben das Problem. Du fängst auf der Baustelle an und es passieren kleine Fehler. Du merkst, dass der Handwerker, der vorher da war, nicht sauber gearbeitet hat, was du jetzt wieder hast ausbügeln müssen. Der Mitarbeiter muss nochmal irgendwo hin, irgendwas hat gefehlt etc. Und dann verlieren wir halt tatsächlich extrem viel Geld pro Projekt und ganz, ganz viel Zeit. Gerade wenn wir das nicht sauber aufschreiben und nicht nachkalkulieren können, weil dann haben wir das Problem, dass wir das nachher nicht mehr nachvollziehen können. Und dann haben wir am Ende ja irgendwie 5-6% Gewinn stehen und wir wissen gar nicht warum. Und da müssen wir als allererstes mal Klarheit schaffen. Das nächste ist, was ich immer noch sehr häufig erlebe, gerade im Handwerk, ist einfach die Rabattnummer. Ganz viele haben einen sogenannten Rabattreflex. Das heißt, der Kunde sagt, hey, kannst du mir jetzt noch irgendwie einen Rabatt geben? Der Handwerker sagt, ja, ist logisch, ist klar, du bekommst du. Wenn du einen 8.000 Franken Auftrag hast und 5% Nachlass gibst, was sehr, sehr viel ist jetzt an der Stelle, aber einfach zum Rechnen ist, dann sind es knapp 400 Stutz, die du einfach verlierst. Und diese 400 gehen nicht von irgendeiner Kostenstelle weg, sondern von deiner wichtigsten. Sie gehen weg von deinem Gewinn, von deinem Geldbeutel. Den machst du auf und drückst da mal 400 Stutz einfach an den Kunden ab, ohne dass du die Dienstleistung verringerst und ohne dass du irgendetwas davon bekommst. Ich höre schon wieder die Einwände, ist auch teilweise berechtigt. Ich habe zum Beispiel, oder du bist in einem Betrieb, der nur Empfehlungen hat, dann ist deine Abschlussquote im Regelfall einiges höher. Kurze Info, Abschlussquote ist einfach, wie viele Offerten schreibst du und wie viele Aufträge werden daraus. Da das Verhältnis. Wenn du nur mit Empfehlungen arbeitest, das heißt von Gartenzaun zu Gartenzaun deine Kunden generierst, dann ist die Abschlussquote auch gerne mal bei 70, 80 oder sogar 90%, weil eben der Kunde dich kennt, der Nachbar hat dich empfohlen, die wissen ungefähr, was gezahlt hat, die wissen, wie es rauslief und die wissen, wie deine Dienstleistung war. Dann hast du tatsächlich mit die höchste Abschlussquote und erstmal Glückwunsch dazu, das ist wirklich top, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir so eine hohe Quote generieren, auch wenn du mit kalten Leads arbeitest, das heißt, du machst Marketing, du möchtest Neukundengenerierung nicht dem Zufall überlassen, dann müssen wir auch in die Richtung kommen und vor allem da auch einfach mehr verdienen. Aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du arbeitest viel mit Empfehlungen und du gehst da die Extrameile und die Kunden kaufen einfach, das heißt, du musst nicht verkaufen, sondern nur Bestellungen annehmen, ist auch top, ist sehr, sehr dankbar. Es war relativ wenig krisensicher, aber auch da erlebe ich es ganz, ganz oft, dass A, der Kunde Rabatt kriegt, obwohl man sollte keinen Rabatt mit einrechnen, by the way, man sollte ihn einfach nicht geben. Deswegen lerne Nein sagen vorher schon mal, also kleiner Tipp vorweg, lerne Nein sagen zum Rabatt, das macht keinen Sinn. Es gibt ganz viele Techniken dazu, wie du das hinkriegst, dass der Kunde trotzdem kauft und sogar noch zufriedener ist, indem du keinen Rabatt gibst. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch mit Empfehlungen ist es bei vielen Betrieben so, dass nicht sauber nachkalkuliert wird. Wir dann einfach gar nicht genau wissen, was haben wir tatsächlich verdient. Manche machen zwar eine spärliche Nachkalkulation, aber im Regelfall ist es meistens zu flach, weil wir auch zu wenig Daten haben. Die Kalkulation selber ist eben KI sei Dank super einfach inzwischen, aber wenn wir die Zahlen nicht haben, also die Datenbasis, dann wird es immer ein Raten und hoffentlich wird das dieses Jahr jetzt gut. Ich habe keine Ahnung und keinen Überblick drüber. Das ist super, super gefährlich und super schwierig. Deswegen erhebe unbedingt die tatsächliche Zeit, die du wirklich gebraucht hast. Dann wird es auch bedeutend besser. Jetzt schauen wir uns noch in aller Kürze die Hebel an, die du quasi sofort anwenden kannst, dass du a. mehr Offerten zu Aufträgen werden, also deine Abschlussquote steigerst, aber vor allem auch deinen realen Stundensatz nimmst und am Ende des Jahres auch das Geld liegen bleibt, was du eben brauchst, dass deine Firma sich gesund weiterentwickeln kann. Deswegen das Erste, mach eine ganz billige betriebliche Gesamtkostenabrechnung. Also kalkuliere mal deinen echten Stundensatz. Nimm alles, was du jetzt mühselig aufgeschrieben hast an Offertenzeiten, an Zeiten, die du sonst irgendwo gebraucht hast und teile das mal durch die produktiven Stunden. Dann kannst du auf jeden Fall mal eine sehr einfache Kennzahl erheben, die es aber viel, viel einfacher macht, auch aus dem Daumen heraus beim Kunden das besser zu kalkulieren. Das ist das Erste, was ich bei vielen Betrieben bei mir feststelle, dass es keine betriebliche Gesamtkostenabrechnung gibt. Die kann auch sonst dein Treuhänder machen, aber wir brauchen einfach einen Aufschlagsatz pro produktive Stunde und Mitarbeiter. Sonst wird es sehr, sehr schwer, das zu kalkulieren, gerade wenn wir in einem kleinen Handwerksbetrieb sind, wo wir jetzt kein massives Controlling am Start haben. Das Zweite ist, bau dir Puffer ein. Ich weiß, es klingt ein bisschen arschig, dem Kunden irgendwie was zu verrechnen, was wir vielleicht gar nicht brauchen etc., aber wenn du weißt, dass du bei den und den Situationen Gesamtumbauten, Küchenumbauten, Badezimmersanierungen meistens ein bisschen länger brauchst, ein bisschen mehr, kalkuliere einen Puffer mit rein. Es gibt sonst noch die Möglichkeit, dass du zum Kunden zum Beispiel sagst, guck mal, lieber Kunde, ich rechne 500 Franken rein als unvorhergesehene Position. Das heißt, wenn was passiert, irgendwo ist noch was, irgendwo kommt hinter den Fliesen was raus, dann wird es abgezogen, ansonsten kriegst du diese 500 Franken zurück. Mir ist immer lieber, man tut sauber kalkulieren und hält sich an die abgemachten Preise. Aber wenn du das nicht kannst oder noch nicht kannst, dann rechne eine Position für Unvorhergesehenes rein. Das nächste ist wahrscheinlich auch der größte Hebel, den du hast, beziehungsweise einer der größten langfristig ist, qualifiziere die Offerte, das heißt selektiere den Kunden. Wir hatten es schon ein paar Mal hier im Podcast, aber auch auf YouTube oder sonst wo, wenn der Kunde sich meldet, bevor du da jetzt 2-3 Stunden investierst und weiß der Teufel machst, was für den Kunden machst, beschäftige dich damit. Du weißt es doch vorher schon. Und die Ausrede mit, ja, strategisch brauche ich den Auftrag oder was reden die jetzt am Ort über mich, wenn ich den nicht anbiete, das ist leider Quatsch. Die Sorge kann ich dir komplett nehmen. Das spielt keine Rolle. Wenn der Kunde sich bei dir meldet, es darf auch ein Folgeauftrag eines Kunden sein. Qualifiziere den Kunden, beschäftige dich damit. Ist es nur ein Offertensammler? Will der das jetzt übermorgen? Macht er nur Stress? Hat er kein Geld? Das findest du alles mit dem schlauen Fragebogen raus. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du das sogar deiner Assistenz geben und die macht es später. Und das heißt also, du musst nur noch Aufträge bearbeiten und rechnen, wo sich wirklich sehr wahrscheinlich auch lohnen. Der vierte und letzte Hebel an dem Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Hebel und zwar übe Nein sagen zum Rabatt. Wenn der Kunde dich fragt, könnt ihr noch was am Preis machen etc., dann ist die erste Reaktion natürlich nicht Nein, doofer Kunde, du darfst niemals fragen. Quatsch. Die Kunden haben gelernt, dass wenn ich frage, ist die Chance höher, dass ich es bekomme, beziehungsweise haben die Kunden meistens nur Angst, etwas falsch zu machen, indem sie nicht nach Rabatt fragen. Deswegen ist hier für dich wichtig, überlege dir das. Und vor allem, stell dich darauf ein, dass der Kunde nach Rabatt fragt. Es ist ja keine Überraschung. Und wenn es keine Überraschung ist, kannst du auch dementsprechend damit umgehen. Es gibt unendlich viele Techniken, Methoden in der Kommunikation, im Verkauf, wie du die Rabattdiskussion super schnell wegkriegst. Und by the way, ist mal noch ein Thema für eine andere Folge. Wenn man Kunden Rabatt gibt, weil er ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann erhöht es die Reklamationsquote. Wirklich. Weil dieses Gefühl oder diesen Wunsch, den der Kunde hat, nach Rabatt zu fordern, weil er sich nicht sicher ist, das lösen wir nicht durch Rabatt. Das ist nur das Mittel zum Zweck für den Kunden und nicht das tatsächliche Argument oder der tatsächliche Einwand. Das ist Quatsch. Wenn der Kunde das Vermögen hat, das Geld hat für deine Dienstleistung, dann ist Rabatt nicht der Hebel dafür, sondern löst meistens im Nachgang sogar mehr Reklamationen aus und mehr unzufriedene Kunden tatsächlich. Ich möchte das nochmal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, prinzipiell die letzten paar Minuten. Das Problem ist meistens nicht zu wenig Aufträge oder zu wenig Arbeit. Das Problem ist, dass die meisten sich mit falschen Aufträgen verstopfen. Das Zweite ist, dass die meisten die Stundensatz einfach nicht sauber kalkulieren oder einfach schon seit Jahren die Preise nicht mehr angehoben haben. Und da geht es nicht darum, dass wir geldgierig sind, sondern dass die Preise bei dir ja auch immer angehoben werden, bei Versicherungen, bei Strom, bei Miete, bei Unterhalt, bei alles wird teurer. Und ganz viele meiner Kunden tragen das jahrelang selber. Und danach wäre der Preissprung zu hoch, um es auf einmal zu machen. Und dann machen wir einfach zwangsläufig noch länger Verlust bzw. weniger Gewinn. Das nächste ist, wenn du mit Empfehlungen arbeitest, sehr, sehr gut, aber bitte qualifizier auch da die Kunden. Qualifizieren, wenn du das wirklich qualifizieren kannst, ist das halbe Problem schon gelöst. weil du weniger Offerten schreiben musst und es sogar gut für den Kunden ist. Eine saubere Qualifizierung beim Erstkontakt, das mögen Kunden. Sie fühlen sich sicherer und sie merken, dass ein System dahinter was Sinn macht. Deswegen mache das bitte. Beschäftige dich mit dem Kunden beim Erstkontakt. Nicht erst danach und nicht erst nachher aufregen, weil dann haben wir noch ganz, ganz andere Probleme. Wenn du nur mit Empfehlungen arbeitest, sehr, sehr gut. Toppi, da hast du eine sehr hohe Abschlussquote. Trotzdem, beschäftige dich mit Qualifizieren. Empfehlungen gibt es, solange es sie gibt. Und jeder meiner Kunden, den empfehle ich Minimum, etwas Marketing zu machen oder irgendeinen Vertriebsweg zu generieren, wo man selber Arbeit reinholen kann. Nur dann werden wir krisensicher und kriegen einen maximal robusten Betrieb, auch wenn wir jetzt gerade keine Arbeit brauchen. Danach, bitte, nimm abgeschlossene Aufträge und mach eine saubere Nachkalkulation. Wichtig ist, schreib nicht nur auf, wie viel Zeit du gebraucht hast, wie viel Koordinationszeit du gebraucht hast oder sonstiges. Schreib das alles auf und mach eine saubere Nachkalkulation, dass wir eine Grundlage haben für eine betriebliche Gesamtkostenabrechnung, um einfach zu schauen, so hey, hat es sich gelohnt oder nicht? Welche Aufträge sollte ich besser nicht machen oder welche Aufträge sollte ich machen? Manchmal oder sehr häufig ist es sogar besser, wenn man sich aufs Kerngeschäft reduziert und die Sachen links und rechts sein lässt, die einfach überdurchschnittlich oder überproportional zu viel Aufwand bedeuten. Und das Letzte, was ich vorher tatsächlich kurz vergessen habe, ist es, ich habe Kunden, die machen Bauleitung, Baukoordination oder bieten andere Handwerker auf und holen von denen Offerten ein und der kostet. Und das machen die alles umsonst. Das macht keinen Sinn und das ist Quatsch. Wenn es eine Dienstleistung ist, wenn du sagst, ich koordiniere die anderen, ich hole Offerten, ich informiere mich, ich mache mich schlau, ich bespreche mit dir die Installationsebene und den Workflow auf der Baustelle, dann muss das was kosten. Architekten greifen da ganz oben ins Regal mit den Preisen und meine Kunden, die Minimum genauso viel Erfahrung haben, wenn nicht sogar mehr aus der Praxis, die machen das teilweise umsonst. Und das kann es auch nicht sein. Handwerker, du, wenn du deinen eigenen Handwerksbetrieb hast, dann gewöhne dich daran, dass dein Wissen zu Geld wird und dass du immer mehr beratend wirst, als irgendwie physikalisch irgendwelche Sachen bewegen, schieben oder montieren. Das ist extrem wichtig. Dass du diese, wie soll ich sagen, dich mit dem Gedanken mal anfreundest. Wenn du jetzt deinen eigenen Handwerksbetrieb hast und sagst, hey, ich würde gerne ein bisschen mehr Gewinn machen, ich würde gerne mehr Zeit haben, mehr Ruhe, mehr Konstanz, Selbstständigkeit in meinem Team fördern etc., dann findest du meinen Link zu meiner Website in den Shownotes, drück drauf, trag dich zu einem kostenlosen Erstgespräch ein und lass mal schauen, was dein größter Hebel ist. Vielleicht ist es gar nicht die Kalkulation, sondern deine Organisation, aber das finden wir im Analysegespräch raus. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, du nimmst was aus dem heutigen Podcast mit und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, einfach aber besser, der Podcast für den cleveren Handwerkschef. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wunderschöne Pause, wunderschöne Woche und bleib hungrig auf das Leben und hab Spaß dabei. Liebe Grüße, dein Moritz.